Guten Tag, mein Name ist Günther. Ich dachte, mir ein Tier zuzulegen. Was für eine Unverfrorenheit, mich als zahlende Kundschaft hier einfach so stehen zu lassen wie die Bismarck in den Gewässern vor der Normandie.
Entschuldigung, ich war einmal kurz im Hinterzimmer. Ich hatte gerade die Agamen sauber gemacht und wollte mir nur schnell die Hände waschen.
Agamen?
Das ist eine Reptilienart.
Was ist das für eine Arbeitseinstellung in diesem Land, wenn niedere Arbeitskräfte nicht ihrer Pflicht nachkommen und stattdessen exotisches Gemüse putzen.
Sie denken tatsächlich, dass Reptilien ein Gemüse sind? Gut, anders. Die Agame, ein Reptil, ist so eine Art Eidechse.
Sicher, und der Sellerie hat 4 Beine und wird, wenn ich mit ihm durch den Damenhof in den Sonnenuntergang galoppiere. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich?
Ganz anders. Die Lurche haben ihren Glaskasten vollgekackt und einer muss die Scheiße ja wegmachen. Verzeihung.
Das schon mal gar nicht.
Bitte was schon mal gar nicht?
Ich möchte kein Tier, das in irgendeiner Form Dreck macht. Ich achte sehr auf Sauberkeit und möchte dabei von dem Tier nicht gestört werden.
Wie wäre es mit einer Kohlrabi?
Sehr witzig. Ihr Humor gehört bei lebendigem Leibe verbrannt. Ich lasse mich doch hier nicht verscheißern.
Da hätten Sie auch eine halbe Stunde eher kommen müssen und sich zu den Radieschen in den Glaskasten gesellen. Gut, also ein Tier, das gar keinen Dreck macht, zu finden, ist jetzt nicht leicht. Wir haben eine große Auswahl an tropischen Fischen, die...
Ist dies ein Zoogeschäft oder ein Konsum? Hätte ich Fisch gewollt, hätte ich meine Lebensmittelmagen mitgebracht.
Also keine Fische. Haben Sie denn eventuell eine ungefähre Vorstellung, was es sein könnte?
Kein Wallach. Die stieren immer so. Und auch keine Hühner. Wegen des Voodoo.
Ja, der spirituelle Zauber des afrikanischen Voodoo hat das gemeine Haushuhn irreparabel in Verruf gebracht. Da gebe ich Ihnen recht. Wie wäre es denn mit etwas klassischerem?
Moment, lassen Sie mich raten, eine Kartoffel.
Pflegeleicht, gutmütig und so süß, wenn sie einen mit ihren kleinen Augen anguckt.
Oder stiert.
Gut, keine stierenden Tiere. Schnecken, Eulen und Hammerhaie sind sowieso geradeaus. Mit klassisch meinte ich auch eher etwas wie einen Hund oder eine Katze.
So eine Unverfrorenheit mir, als Edelfrau etwas derart Ordinäres vorzuschlagen. Ich suche nach einem Tier, das meinen Charakter repräsentiert und das dem Besuch vorgeführt werden kann.
Ein, Pavian?
Wie sieht es dabei mit dem Analcode aus?
Sehr gut. Sehr reinlich, die Tiere. Die werfen ihren Mist ganz alleine weg. Das müssen Sie den Gästen zeigen. Sie könnten ihm wegen des Wortspiels zudem einen eigenen Pavillon bauen lassen. Dann hätten Sie einen Pavian im Pavillon. Ich würde ihn dann Parzival nennen. Parzival, der Pavian im Pavillon.
Sie reden entschieden zu viel. Wie sieht denn so ein Pavian eigentlich aus?
Warten Sie, ich habe hier ein Buch mit Tierfotos.
Um Gottes Willen, nein, das geht nicht. Dieses Tier erinnert mich an meinen verschiedenen Ehegatten, den Oberst.
Das hatte ich für einen Moment übersehen.
Zeigen Sie mal das Buch her.
Moment, hier.
Was ist das hier?
Das ist ein Gürteltier.
Das ist ja ganz kahl. Gibt es das vielleicht auch in behaart?
Moment, ich hole mir schnell einen Voodoo-Huhn und nehme telepathisch Kontakt zu einem Gürteltierspezialisten auf. Nein, leider nicht. Gürteltiere gibt es nur als FKK-Variante.
Was ist das?
Ein Nilpferd.
Und ich habe mich doch gefragt, was dieser Jungspund Helmut Kohl in einem Tierbuch zu suchen hat.
Vielleicht einen Saumagen.
Was ist das?
Ein Kamel.
Gibt es das vielleicht auch mit nur einem von diesen albernen...
Ja, gibt es tatsächlich.
Will ich trotzdem nicht. Was ist das für ein Vieh?
Ein 2-Zehen-Faultier.
Erinnert mich ein wenig an den Führer. Gott habe ihn selig. Warum stieren Sie mich so an?
Ich habe nur etwas gehört, was ich schon lange erwartet habe zu hören.
Und das hier?
Ein Seepferdchen.
Stute oder Wallach? Stute oder Wallach? Sie stieren ja immer noch.
Entschuldigung, ich stelle mir gerade vor, dass Adolf Hitler ein 2-Zehen-Faultier ist. Ist eigentlich ganz komisch.
Was ist das?
Ein Ochsenfrosch.
Wie sieht es da mit dem Analkot aus?
Weiß ich nicht.
Und das?
Das ist der Autor des Buches.
Schade, der wäre in Frage gekommen.
Wir sind durch. Hören Sie, so kommen wir hier nicht weiter. Vielleicht sollten Sie sich das mit dem Tier noch einmal gründlich...
Was war denn das?
Das war der Habicht.
Das klang sehr repräsentativ. Kann ich mir das Tier einmal anschauen?
Eigentlich nicht. Den haben wir zum Aufpäppeln aus einer Vogelauffangstation. Und, ach, was soll's.
Welch stolzes Geschöpf sich mir hier offenbart. Wie ist der Analkot?
Momentan gar nicht. Er hat Verstopfung.
Was frisst es denn? Habichtfutter nehme ich an.
Es gibt kein spezielles Habichtfutter. Einer meiner Kollegen hat ihn aus Spaß mit Salami-Pizza gefüttert. Die fand er ganz gut. Hat aber daher vermutlich auch die Verstopfung.
So ein reinliches Tier. Prachtvoll, elegant und doch unbarmherzig. Genau mein Geschmack. Den nehme ich.
Gott sei Dank.
Und dann bekomme ich noch 2 Pfund Kartoffeln und 1 Staudensellerie.
Lauschzwiebel.
Hallo, liebe Zwiebellauscher. Da bin ich schon wieder alleine. Tja, fragt euch jetzt bestimmt wieder, wieso das denn? Ist nicht so, dass wir nicht versucht hätten, was aufzunehmen. Wir hatten tatsächlich eine, wie Herr Duda sagte, eine Top-5-Folge für unsere Verhältnisse. Und dann hatte ich nachher in den Ordner geguckt, wo mein Skype-Recorder immer die Dateien ablegt und sagte mir dann, dass die 2,5 Stunden Aufnahme 2,7 Kilobyte groß sein sollte. Dann bin ich mit der Stirn auf die Tischplatte gedonnert. Ja, und davon mussten wir uns ein bisschen erstmal Gras drüber wachsen lassen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass eigentlich nur Herr Duda fand, dass das eine besonders tolle Folge war, weil ich immer noch in den letzten Zügen meiner Erkältung lag. Bin ich jetzt immer noch so ein bisschen, deswegen habe ich mir hier zur Seite gelegt, meine letzten paar Jahnkes Brustkaramellen Lakritzbonbons. Die hatte ich mir geholt, die finde ich sehr lecker. Die sind so viereckig und dann haben die so Noppen. Das ist wie so eine Schruppelschicht. So als könnte man sich damit auch die Zunge reinigen.
Aber ich glaube, das kann man gar nicht. Es ist zu kompliziert. Es
gibt ja extra diese Zungenreinigungs-Kaugummis auch und Zungenreinigungs-Lutschbonbons. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Egal. Ich kann hier auch wieder, ich bin ja schon im Fressteil. Eis hatte ich gegessen. Ben & Jerry's gab es eine neue Sorte. Nannte, glaube ich, Cookie Dough Witch oder so. War Cookie Dough mit zusätzlich dann noch so nachgemachten Oreo-Keksen drin. War lecker. Das ist jetzt aber auch so ein Eis gewesen, wo ich gedacht habe, da übertreiben sie es jetzt. Weil dann ganze Oreo-Kekse in einem Eis, da bleibt nicht mehr viel Platz für Eis über. Ja. Und dann gab es von Langnese gab es noch Zitronenzauber, war es, glaube ich, ja. Waren Zitronen drin und Stücke von David Copperfield, falls ihr euch gefragt habt, wo der abgeblieben ist in letzter Zeit, ne? Ist bei Langnese und dann ist er dann in den Bottich rein. Nee, gar nicht wahr. War Zitroneneis, aber eher so Sorbet-mäßig und dann so, es nannte sich Kekseis, das war auch so braun und dann waren da noch so Keksstücke drin. Hat ein bisschen geschmeckt wie Buttermilk Fresh, fand ich. War interessant, weil sich die beiden Geschmackssorten, das Kekseis und das Zitroneneis, zwar ergänzt haben, aber doch sehr unterschiedlich waren in ihrer Konsistenz und in ihrem Geschmack. Meine Zunge wird immer geschulter, was das angeht. Eis. Ja, ich sitze jetzt hier im Bett und ich habe gedacht, zum einen hatte ich relativ gutes Feedback gekriegt zur letzten Folge, was das Hörspiel anging. Und da ich noch 2 weitere Folgen von der Günther habe, könnte ich die hiermit verwursten und habe das vermutlich auch schon getan, weil bis jetzt ist meine Planung so, dass eine Folge von den beiden am Anfang und eine am Ende stehen wird. Und ich denke, ihr habt jetzt schon die erste gehört und euch drüber gefreut und könnt euch weiter freuen, denn am Ende dieser Lauschzwiebel wird es eine weitere Folge von der Günther geben. Dann ist die Günther aber auch Geschichte, ja? Also sie ist da nicht tot, sie stirbt nicht, das kann ich schon verraten. Aber es gibt noch keine weiteren Aufnahmen und oder Drehbücher dafür. Nein, mein Plan für die heutige Zwiebel ist nochmal mein Filmtagebuch. Hatte ich ja letztes Mal ausgegraben, was ich so in letzter Zeit geguckt habe. Aber was ich immer noch vorhatte für die Trashfilm-Ecke war meine Top 10 der besten, schlechtesten Filme, die ich 2015 geguckt habe. Da sind wir ja auch noch nicht zugekommen, der Herr Duda und der ich. Und den Herrn Duda interessiert das ja auch nicht so. Deswegen bietet sich das auch an, hier einfach so mal alleine im Bett aufzunehmen. So, und das Beste dabei ist, dass bis auf den letzten Film, also bis auf die Nummer 10, die ich jetzt als erstes vorlesen werde, alle anderen, ich habe extra nochmal gecheckt, zur Zeit der Aufnahme, wir haben den 25.03.2016. Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich alle Filme davon bei YouTube gefunden, viele davon sogar auf Deutsch. Nicht alle, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr auswendig, welche Deutsch waren und welche nicht. Ich versuche mich da gleich nochmal dran zu erinnern. Aber bis auf den letzten jetzt hier könnt ihr die alle dann auch schön im Internet nachgucken. Das meiste sogar legal. So Netzkino und Cineweb und wie die sich alle nennen, haben die dann auch mitunter im Programm gehabt.
Die Trashfilm-Ecke.
I just mean that it looks like Clapton's gonna ask Arione, which makes about as much sense as that stupid movie Torque.
Give me your iPod, salad eater.
Life sucks. Forget about genocide, poverty, and political corruption. What could possibly be on my girl mind other than prom?
Who gave Riley the permission to have the hots for Clapton?
What does the future hold for Clapton Davis?
If you're gonna get your limbs ripped off by the school gorilla, find a more worthy charity than Ione.
Thank God that's not me.
Ione is an old soul trapped in a very painfully hot cheerleader body.
Clapton Davis, you are more concept than reality.
Your classmate, Taylor Fisher, was murdered in her bedroom this morning.
I was just attacked!
Sure you were, honey.
Are you guys accusing me of something?
There's a killer in Grizzly Lake who is affiliated with people at my school. Detention is in the library. It goes from 10 a.m. to 10 p.m. That's right through prom.
It can't be any of us. We're not anguished enough. Our generation has had no major struggles.
What about 9/11?
Afghanistan.
Katrina.
Heath Ledger. What? Too soon.
It's not the end of the world. It's just high school.
Und ich fange an mit der Nummer 10. Die Nummer 10 ist Detention. Und Detention ist ein Film, wie es die nicht ein zweites Mal gibt. Ich lese jetzt hier auch noch mal meine Inhaltsangabe vor, die ich mir notiert habe. Ich habe sogar hier das Datum aufgeschrieben, das mache ich normalerweise nicht. What the fuck? Fängt wie ein Teenie-Slasher an und wird dann ein obercooler Sci-Fi-Horror-Spoof mit Unmengen an merkwürdigen Einfällen und kulturellen Referenzen aus den 90ern. Es gibt Fliegenjungen mit Händen in Fernsehern, einen zeitreisenden Bären und ein Mädchen, das in den Körper ihrer Mutter schlüpft, woraufhin sie sich selbst gebiert. Das Obercool wird dem Film aber dann doch sehr zum Verhängnis, sodass er sehr oft ins Nervige abdriftet. Also mit Obercool meine ich dann wirklich, dass das dann so hippe Teens sind, die dann auch immer in Umgangssprache reden müssen und wirklich extrem trendy daherkommen. Aber ansonsten, gerade hier diese Geschichte mit dem Fliegenjungen, war schon total bizarr. Ich glaube, er steckt auch die Hände in den Fernseher, weil das irgendeine Heilung ist für sein Fliegenjungen-Dasein. Also es ist wirklich, soweit ich mich erinnern kann, ist auch schon länger her, dass ich den gesehen habe. Kann auch sagen, 16.3. ist fast ein Jahr her, dass ich den geguckt habe. Er ist über ein Jahr her. Und der zeitreisende Bär, der steht bei denen in der Schule rum. Irgendwann merken sie, dass man den Bären aufmachen kann. Da ist eine Zeitmaschine drin. Und das hängt auch alles irgendwie nicht miteinander zusammen. Sonst hätte ich es ja hier aufgeschrieben. Also Detention hatte ich bei Maxstrom gesehen. Gibt's leider nicht online zu gucken, soweit ich das gesehen habe. Aber falls der euch mal über den Weg läuft, könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Lasst euch dann aber nicht von dem Anfang abschrecken, weil der wirklich sehr banal rüberkommt noch. Also es fängt dann so an von wegen Mädchen erzählt, wie toll ihr Teenager-Dasein ist und dann plötzlich wird von einem Mörder berichtet und sie wird dann umgebracht. Das war die Nummer 10. Jetzt kommen wir zu der Nummer 9. Und die Nummer 9 gibt es auch schon bei YouTube zu gucken. Und es ist ein bisschen unfair, dass ich die Nummer 9 hier aufgeführt habe, denn der Film ist eigentlich nicht schlecht.
Science has learned that all people possess mental powers which pass the boundaries of the natural. This is the story of a man confronted by such strange forces within himself. At this moment, he is looking at a thing of evil, a thing that takes possession of the mind and compels it to kill.
I destroyed them. Something in me killed them.
Seven pins went in, and the seven people died. Not one, seven. Who put in those pins? You did, all seven. Maps and pins can't kill alone. The power of a human brain has to be behind them.
A terror spawned in the hellish unknown, seeking warm, living flesh to drag down into the bowels of the earth.
Nicht mal so aus Trashfilm-Aspekten, sondern das ist ein richtig guter Film. Ich hatte den auch schon mal erwähnt in der Zwiebel. Das war I Bury the Living. Es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film von 1958, habe ich hier auch noch aufgeschrieben. Und der handelt von einem Friedhofswärter, der neu angefangen hat bei seinem Job. Er hat da diesen merkwürdigen Friedhofsplan bei sich im Büro hängen. Und durch irgendwelche Umstände kommt es dazu, dass er dann zwei Gräber, glaube ich, schon oder ein Grab schon markiert für jemanden, der eigentlich noch lebt. Der stirbt dann daraufhin. Er denkt dann, es ist halt Zufall gewesen und versucht das dann nochmal und er stirbt dann wieder und wird darüber immer wahnsinniger. Und er ist visuell halt sehr beeindruckend, weil der Wahnsinn, der diesen Friedhofswärter befällt, durch diesen Plan visualisiert wird. Es kommt dann in einigen Szenen, sieht man ihn dann im Büro stehen und erst ist das relativ unmerklich, aber nachher ziemlich deutlich, dass der Plan immer größer wird. So dass der quasi am Ende die gesamte Wand im hinteren Bereich des Raumes ausfüllt und dann auch so von hinten beleuchtet wird. So dass quasi dieser Plan das einzige ist, was für den Menschen an Welt noch existiert. Und dieser Plan ist auch von seiner Gestaltung her, es ist halt einfach nur so ein weißer Kasten. Und dann sind die Wege von dem Friedhof drauf eingezeichnet, aber das ist auch so ganz merkwürdig. Es sieht aus wie aus so einem Tim Burton-Film schon. Da ist, glaube ich, so eine große Spirale drin, von der dann so ein paar Schnörkel noch abgehen. Also niemand würde einen Friedhofsplan, glaube ich, so entwerfen, der klar bei Verstand wäre. Ich glaube, am Ende kommen dann auch die Toten zurück aus ihren Gräbern. Dann wird er wieder so ein bisschen normaler, so zombie-mäßig. Aber, wie gesagt, scheut euch nicht davor, dass er schwarz-weiß und von 1958 ist. Ist ein Top-Film gewesen. Hat mich extrem positiv überrascht. Ich habe damals 8 von 10 gegeben. Jetzt, wo ich das sage, muss ich ja eigentlich auch nochmal hier Detention. Detention habe ich 6 von 10. Da hat mich ja wirklich am Ende dann genervt, dass die alle so Glee oder Highschool-Musical-Teenager waren. So, das war Nummer 9. Das war I Bury the Living. Kommen wir zu der Nummer 8. Den gibt's auch bei YouTube. Ich sage das immer noch mal dabei. Das ist auch wieder ein Film, wie es keinen zweiten gibt. Gott sei Dank.
Roar.
Ich verstehe das nicht. Ich habe doch telegrafiert, dass wir heute kommen.
Du hast nur telegrafiert 8 Uhr, Mann. Aber wann? Morgens oder abends?
Weißt du, dass deine Schmusemonster zu Hause jetzt vielleicht deine Familie verspeisen?
So komm, ja.
In 10-jähriger Arbeit entstand ein Film, wie er nicht wieder gedreht werden kann.
Sieh mal, eine Tarantel auf dem Kopfkissen.
Warum müssen große Brüder immer so dämlich sein?
Sei nicht so laut.
Sie wollten ihren Vater besuchen und damit begann für sie das gefährlichste Abenteuer ihres Lebens. Roar, ein ungewöhnlicher Titel für einen außergewöhnlichen Film.
Ich erkläre Ihnen den Krieg, Hank, Sie und Ihre Tiger, die rotten wir aus.
Nun kommen Sie, ja? Machen Sie doch nicht so einen Aufstand wegen der paar Kratzer.
In diesem Film gibt es keine Tricks, keine dressierten Tiere, keine Doubles. Alles ist echt.
Hank, was versuchen Sie zu beweisen, dass Ihre Großkatzen lieber mit Menschen zusammenleben würden?
Ich versuche Ihnen einen Platz auf dieser Erde zu geben. Ich helfe Ihnen, Ihr verlorenes Paradies zurückzugewinnen.
Roar! Noch nie wurden 150 gefährliche Raubkatzen in so realistischen, aber auch humorvollen Szenen gezeigt. Jeder Drehtag ein Spiel mit dem Tod.
Es ist der Film Roar. Moment, ich lese auch mal den Text einfach vor. Ja? Familie landet aus Versehen in einem Reservat mit Dutzenden echten Wildkatzen. Dann wird geflüchtet, aber am Ende stellt sich heraus, dass die Katzen alle lieb sind. In Wahrheit wurden aber sämtliche Darsteller schwer verletzt, da die Tiere undressiert waren und eine schmusige Löwin auch sehr ungesund sein kann. Solch einen Film hat die Welt kein zweites Mal gesehen. Völlig bizarr. Man ist sprachlos, dass so etwas entstehen konnte. Als Film funktioniert es aufgrund von Plotarmut aber nur bedingt. 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, es ist wirklich schon von der Idee her so gewesen, dass sie gesagt haben, wir haben dieses Reservoir, wo diese wilden Wildkatzen leben. Lass uns da doch mal einen Film drehen und allen Leuten zeigen, dass man ohne irgendwas zu tun einfach mit diesen Wildkatzen arbeiten kann. Und dann kam die Schauspielerin, unter anderem eine sehr junge Melanie Griffith, die dann einfach vor diesen riesigen Katzen geflüchtet sind. Weil was sollten sie anderes tun? Bis auf eine einzige Person wurde das gesamte Drehteam einmal komplett verletzt. Da wurden Teile von der Kopfhaut wurden weggerissen, irgendwelche Bisswunden waren Tagesordnung. Hat auch, glaube ich, Ewigkeiten gedauert, den Film zu Ende zu drehen. Aber es wurden keine Tiere dabei verletzt, nur die Schauspieler. Und natürlich ist dann die Panik, die von den Schauspielern rüberkommt, auch echt und nicht wirklich gespielt. Also wenn ihr mal einen Film sehen wollt, der ziemlich einzigartig ist, was das angeht, und wenn ihr eh auch auf große Katzen steht, wird Roar euer neuer Lieblingsfilm werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nummer 8. Ach nee, die Nummer 8 hatte ich ja schon. Ich brauche die Nummer 7. Verdammt. Nummer 7 ist Dracula 3000.
In an unknown domain of space.
Any sign of life?
None. They unleashed a power that has sought vengeance for 1,000 years. The lord of an unholy empire and the captain of an unsuspecting crew begin a battle that will turn the heavens into hell. Van Dien, Erica Eleniak, Coolio, Alexandra Camp, and Tiny Lister. Dracula 3000.
Geschrieben habe ich. Was? Plötzlich war der Film zu Ende. Dracula im Weltall vom Planet Transsilvanien. Und die Menschheit hat sich so gut wie gar nicht weiterentwickelt, außer dass es kein Holz mehr gibt und man ständig nach Billardstöcken zum Fehlen suchen muss. Dann fliegt das Raumschiff in die Sonne und bumm, Credits. Ja, fasst den Film, glaube ich, ganz gut zusammen. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass in einigen der Hauptrollen Coolio zu sehen sind, der nicht Dracula spielt, Gott sei Dank, und Alexandra Kamps, die deutsche Alexandra Kamps, die ich persönlich, glaube ich, nur aus dem Horst Schlemmer-Film und aus der Shopping Queen kenne. Da hat die, glaube ich, mal mitgemacht. Also im Horst Schlemmer-Film hat sie definitiv mitgemacht. Ja, die spielt da die ungefähr 40-jährige Praktikantin mit den Pippi Langstrumpf-Zöpfen, was auch sehr unpassend in dem Film wirkt. Und die laufen dann halt durch so ein Fabrikgebäude, was ein intergalaktisches Raumschiff sein soll. Und dem Film fehlt quasi der dritte Akt komplett. Ich glaube, es gibt noch eine Androidin, wo sich dann auch später herausstellt, dass sie eine Androidin ist. Es endet dann damit, dass einer aus dem Team mit ihr schlafen darf, weil sie eigentlich eine Escort-Androidin mal war und jetzt ihr altes Programm wieder reaktiviert hat. Und dann fliegt das Raumschiff in die Sonne. Dracula ist überraschend altmodisch in dem Film. Der hat dann auch so sein Dracula-Gewand an, tapert dann durch dieses Raumschiff, als würde es ihm nichts ausmachen. Und es gibt keine Religion mehr. Ja, das weiß ich noch. Ich glaube, es kommen öfters mal irgendwie Kruzifixe ins Bild und keiner weiß, was damit anzufangen. Was natürlich auch schwach ist. Und Knoblauch gibt's auch nicht im Weltraum, jedenfalls keinen echten. Und alles in allem ist so ein Vampir, hat's ganz gut dann im Jahre 3000. Gibt's bei YouTube, könnt ihr euch angucken. Dracula 3000. Ich habe gegeben 5 von 10. Ich gehe auch so ein bisschen danach, was mir dann so im Kopf hängen geblieben ist. Also es gibt auch noch welche, die habe ich noch schlechter bewertet. Und es gibt auch welche, es gibt Nummer 1 habe ich mit 9 von 10 bewertet tatsächlich. Das war Nummer 7. Kommen wir zu Nummer 6. Nummer 6 gibt es auch. Gibt es Nummer 6 weiß ich, habe ich auf Deutsch geguckt bei YouTube. Bei einem der da ansässigen Filmchannels. Es handelt sich um den Film Der Riss in der Welt.
Here is where it starts. 3 miles below the surface, as world-famous scientists, leaders of state, generals of the armies prepare to challenge the infinite.
We have within our grasp the limitless, clean heat of the inner Earth. We can transform all the continents and make a life of plenty for all mankind for the foreseeable future.
They knew that only a missile with an atomic warhead could crack the Earth's impenetrable inner core. Would it mean the end of the world or the beginning of a new life for all mankind? Miles under the Earth's surface, a man, his wife, and the man she once loved, living life as if this could be their last. Crack in the world, as Project Inner Space upsets the delicate balance of the Earth's core, rips our planet in two, bringing disaster in its wake, destruction, irrational terror, and unbelievable courage.
What if the crack keeps going? Right around the world. What happens then?
Where the landmass is split, the oceans will be sucked in, and the colossal pressure generated by the steam will rip the Earth apart and destroy it.
It isn't possible. It's insane.
Is there anything that we can do?
Pray.
Daring scientists descend into a 1,000-degree inferno with a live H-bomb in their deadly gamble to save the universe. An island disappears when the brutal power of nature's inner force is released. Mankind totters on the brink of its own headlong rush to cataclysmic destruction.
Stop!
I'll keep recording everything that happens as long as I can.
Forscher wollen den Erdkern zwecks Energiegewinnung anzapfen. Um die letzten Meter zu durchbrechen, schießen sie eine Atombombe das Bohrloch hinunter. Dumm, dass dadurch die Erdkruste einen Riss bekommt, der sich rasant ausbreitet. Der Planet droht zu zerbrechen. Als Gegenmaßnahme hält man es für klug, eine weitere Rakete in den Boden zu jagen. Klappt aber nicht. Stattdessen bricht ein 32.000 Quadratkilometer großes Stück aus dem Land und ein neuer Mond entsteht. Großer Trash aus den 60ern, scheinbar sogar mit etwas Budget hergestellt. Trotzdem befindet sich der Erdkern 20 Meter unter der Erdoberfläche, die Schauspieler agieren lustig ernst und am Ende gab's noch ein Eichhörnchen. Das ist dann so das i-Tüpfelchen am Ende von so einem 60er-Jahre-Abenteuerfilm, wenn die Protagonisten überlebt haben, dann so im Sonnenuntergang stehen, dann gucken sie einmal zur Seite und dann läuft da noch so ein Eichhörnchen durchs Gebüsch. Da freut man sich doch auch als Zuschauer, dass man das nochmal präsentiert bekommt. Ich denke mal, diese Zusammenfassung hat es ganz gut dargeboten, was in dem Film passiert. Ist halt so, fühlt sich so ein bisschen an wie diese Disney-Filme auch hier, 20.000 Meilen unter dem Meer und die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Nicht ganz so liebevoll auch im Design, aber da hat dann das Budget wahrscheinlich auch nicht für ausgereicht. Der Riss in der Welt, ich habe eine 7 von 10 gegeben. Eine Empfehlung. Auf Deutsch mit schöner, klassischer Synchronisation mit vielen Stimmen, die man auch schon als Kind in solchen Abenteuerfilmen gehört hat. Das war die Nummer 6. Dann kommen wir jetzt zu der Nummer 5. Und die Nummer 5 ist ein Film, den Herr Duda auch unbedingt mal sehen will, weil ihm die Anfangsmusik so gut gefällt, die ich hier auch mal einspielen werde. Es handelt sich nämlich um den Film Hard Ticket to Hawaii. Und das wird auch im Titelsong gesungen.
It's a hard ticket to Hawaii. It's not paradise all the time.
Hard Ticket to Hawaii. It has it all. The awesome, pristine beauty of the land. The warm caress of perfect beaches. The tantalizing wetness of the blue Pacific. Hawaii. It's a great place to visit. But you wouldn't want to die there. Four of America's finest, ready and willing to pay the price for paradise. They're undercover, but not under-equipped. On this mission, there's hard flying, hard fighting.
Agents are everywhere.
Have no mercy. Kill them all.
This ain't no hula. It's a Hard Ticket to Hawaii. Rated R.
Zwei Damen eines Transportunternehmens auf Hawaii, die nebenbei noch Geheimagenten sind, gelangen durch Zufall an Diamanten eines Gangsterbosses. Leider geht ein Teil verloren. Doch der Schuft will alles zurück. Also entführt er die Freundin der beiden. Da macht sich der Nebenjob als James Bond mit Busen bezahlt. Unterdessen kriecht eine Riesenschlange, contaminated by toxins from cancer-infested rats, das ist ein Zitat aus dem Film, also verseucht mit Giftstoffen von krebsinfizierten Ratten, kriecht über die Insel. Blanke Brüste, Ballermänner, blöde Sprüche und böse Boas. Alles in paradiesischen Kulissen, die Not Always Paradise, wie es auch im Titelsong heißt, sind. Natürlich ist das Ganze total stumpf und schwachsinnig, aber wenn dem Reptil am Ende erst beide Fangzähne und dann der Kopf mit einem Raketenwerfer weggepustet werden, ist man doch gut unterhalten. Würde ich auch meinen. 6,5 von 10. Es ist dann wirklich so, dass man vergisst die Schlange auch irgendwann. Denn die hat auch keinen großen Sinn für die Handlung. Also man sieht dann so die Leute durch die Gegend laufen auf der Suche nach diesen Diamanten und dann fährt die Kamera 2-3 Mal im Film so nach unten und man sieht dann im Gras diese Schlange durch die Gegend kriechen und ganz zum Schluss schießt sie aus einer Toilette empor in einer giftgrün leuchtenden Rauchsäule und dann kommt jemand mit einem Motorrad durch eine Glasscheibe gebrochen, springt von diesem Motorrad und schießt dann erst mit einer Pistole so nacheinander beide Zähne aus dem Maul von der Schlange und dann mit einem Raketenwerfer ihr den Kopf weg. Ganz großes Kino. Ist von dem amerikanischen Filmemacher Andy Sedaris, der viele solcher Filme gedreht hat, um genau zu sein, 12. Oder alle davon spielen auf Hawaii und bieten einem dann so Ex-Playmates aus dem Playboy oder Penthouse-Magazin. Wird viel geballert, ein bisschen blank gezogen und Gangsterbosse um die Ecke gebracht. Leider ist das, soweit ich das mitbekommen habe und von den Filmen, die ich gesehen habe, der einzige, in dem es dann noch diesen Bonus von einem Monster in Anführungsstrichen gibt, wie dieser merkwürdigen, verseuchten Schlange, die da rumkriecht. Deswegen ist das, glaube ich, auch somit der beste von diesen Filmen, die der gedreht hat. Hard Ticket to Hawaii gibt's auch bei YouTube. Es tut mir leid, dass ihr jetzt einen Ohrwurm von dem Titelsong habt. Kommen wir zu Nummer 4. Nummer 4 fällt auch in die Kategorie, den habe ich, glaube ich, mit 4 von 10 oder 3 von 10 bewertet. Aber immer wenn mich jemand fragt, kannst du mir mal einen schlechten Film sagen, den ich mir angucken soll, dann zücke ich den. Es ist der Film Ginger Clown.
When darkness falls and you have the balls, step into our house.
In the darkest night of 1983, somebody has to prove.
You don't have to do this, Sam.
The courage and love.
I'm ready.
In an old amusement park where anything can happen.
Did you come to play with me?
Welcome to my fairy tale. Let's get this party started. A horror comedy in the style of the 80s. Get ready for the scariest, bloodiest, and funniest challenge ever.
I'm gonna eat your soul, buddy.
This is not the fucking Imp House!
Just like my mama said.
Quack, quack, quacker.
Time to die, motherfucker.
Lance Hendrickson, Brad Dourif,
Michael Winslow, Sean Young, and Tim Curry as Ginger Clown. Ginger Clown 3D. Coming soon.
Ungarischer Horrorfilm von 2013, der versucht, die 80er aufleben zu lassen. Junge wird von relativ netten Bullies gezwungen, 2 Stunden bis Mitternacht in einem verlassenen Vergnügungspark zu verbringen. Also die triezen den mehr so und der lässt sich dann darauf ein. Es ist jetzt nicht so, dass die den irgendwie packen würden und ein Messer an die Kehle drücken. Sie sagen einfach, traust dich doch sowieso nicht. Und er meint, und dann gehen sie da hin und sagen, hier, geh doch mal dafür 2 Stunden rein. Eine Ex-Bully-Freundin stürmt ihm hinterher. Leider haben es sich einige Wesen im Park gemütlich gemacht, die zwar mit viel Liebe handgemacht sind, aber anscheinend nicht von talentierten Leuten. Wirkt wie der Fiebertraum von Jim Henson. Gesprochen werden die Gestalten im Original von B-Filmgrößen, wie zum Beispiel Tim Curry und Lance Henriksen und noch ein paar andere, was allerdings irrelevant für die grottige deutsche Synchro ist. Irgendwie schienen auch Szenen zu fehlen. Was bleibt, ist tolle Atmosphäre im Gruselpark und keine Langeweile, aber die Filmemacher hatten sonst nichts auf dem Kasten. Also es ist wirklich so, dass diese Monster aussehen, als hätte sie jemand in stundenlanger Kleinarbeit aus Pappmaché zusammengeklebt. Und es gibt auch so merkwürdige Latex-Monster. Irgendwie laufen sie durch so ein Gruselkabinett und dann steht wie aus Die Schöne und das Biest so eine sprechende Teekanne vor ihnen und beleidigt sie. Und die sieht auch total hässlich aus, weil sie wirklich auch aussieht wie aus irgendeinem Muppets-Film. Ich glaube, eins der ersten Monster, die man sieht, ist auch einfach nur ein großer Ball. So ist schon so ein bisschen angemalt wie ein Alien oder sowas, aber es ist halt ein Ball, der durch die Gegend kullert. Und in der Mitte saß da noch ein Monster. Dann gibt's, glaube ich, noch so eine hässliche Spinnenfrau, die total unförmig ist. Der Ginger-Clown an sich ist ganz okay, hat eben, glaube ich, so einen riesigen Kopf gehabt. Und wenn ich dann hier gesagt habe, dass es sich anfühlt, als würden Szenen fehlen, muss man dazu sagen, dass es sich anfühlt, als würden Handlungsszenen fehlen. So als hat sich der Regisseur irgendwann gedacht, wir müssen jetzt zu dieser Location. Ich habe jetzt aber nichts, wie ich erklären kann, wie die da hinkommen. Also es ist nicht so, dass da jetzt jemand mit einer Sense attackiert wird und dann denkt man sich, oh, da wurde jetzt gerade eine übel aussehende Splatter-Szene entfernt. Es ist wirklich so, dass wahrscheinlich im Nachhinein die Story nicht funktioniert hat und man es nicht mehr retten konnte. Es ist eine Katastrophe, der Film, von vorne bis hinten. Also es ist wirklich wie so ein Autounfall, wo man dann nicht mehr weggucken kann. Deswegen ist diese 4 von 10 halt schon gerechtfertigt, aber man ist trotzdem die ganze Zeit gebannt von dem, was man da serviert bekommt. Ich empfehle diesen Film, Ginger Clown, auch bei YouTube. So, das war Nummer 4. Dann kommt jetzt Nummer 3. Und Nummer 3, da habe ich eine ganz besondere Beziehung zu, denn vor meiner Hochzeit konnte ich nicht schlafen und habe mir irgendwann nachts nochmal auf der Couch diesen Film angeguckt. Das ist der Film Rise of the Animals.
What's up, guys? Come on in.
Sam? Hey, Sam!
Have you seen Samantha this morning?
Mm. Have any of you guys seen Samantha?
It is being described simply as a mass hysteria in most animals.
What the hell just happened?
Attacks exploded around the world.
We're gonna find out where Samantha is, and I'm gonna go there.
Laut IMDb hat der Film $7,000 gekostet und er versucht nicht nach mehr auszusehen. Und trotzdem macht er Spaß. Jetzt habe ich mir, ausnahmsweise habe ich mir mal einen Namen gemerkt in diesem Film. Wolf und Jake sind 2 Loser, die durch Zufall auf einer Mädelsparty landen. Wolf hat was mit Sam. Dumm, dass am nächsten Morgen sämtliche Tiere amok laufen und die Körperteile nur so fliegen. Sam ist verschwunden und Wolf, Jake und dessen Schwester Rachel, die ein Pferd niederprügeln kann, und das ist nicht metaphorisch gemeint, machen sich auf die Suche, immer in Acht vor mordlüsternden Eichhörnchen. Amateurprodukt, an dem alle sichtlich Spaß haben und die kamen sogar und die Kamera sogar viel Talent aufweist. Die Tiere sind Handpuppen, Besonders am Anfang ist das sehr lustig, weil das wirklich, als sie in diesem Raum dann noch gefangen sind, brechen dann wie in so einem Horrorfilm typisch dann durch die Holztüren und auch teilweise durch die Wände, brechen dann diese Tiere, vorzugsweise waren das glaube ich Hirsche durch, und es sind halt Stofftiere. Es sind wirklich Stofftiere, die dann da so einfach durch die Wand gucken und unglaublich viel Blut kotzen auf alle Insassen. Also die Tiere sind Handpuppen oder CGI, was ziemlich schlecht aussieht. Am Ende werden sie von diesem klobigen Bären verfolgt, den, glaube ich, jeder Anfänger in jedem drittklassigen 3D-Programm innerhalb einer Woche besser hinbekommen würde. Der Gore-Faktor billig, aber dafür reichlich, und die Darsteller haben ein Fünkchen Talent und sind sympathisch. Einige unpassende Vulgaritäten hätte man sich aber verkneifen sollen. Es ist, glaube ich, am Anfang ist da sehr viel pubertäres Gefasel zwischen den Darstellern auch. Riecht ein wenig nach Kult. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist, als sie irgendwann in die Stadt kommen. Alles geht schon den Bach runter, weil die ganzen Tiere amok laufen. Dann treffen sie dann oder sehen dann aus der Entfernung so eine Polizeisperre, wo dann zwei oder drei Polizisten rumlaufen. Und irgendwann schreit ein Polizist, Eichhörnchen! Und schießt einfach so ein Eichhörnchen von der Stromleitung runter. Da habe ich gedacht, das ist ein Film für mich. Rise of the Animals, der Film, den ich mit meiner Hochzeit verbinde. 6 von 10, eine Empfehlung bei YouTube. Das war die 3 und jetzt nähern wir uns schon den Spitzenplätzen. Und auf Nummer 2 habe ich einen sehr großartigen Film, nämlich The Stabilizer. The Stabilizer ist allein deswegen entstanden, weil der Hauptdarsteller dieses Filmes zu 5% aussieht wie Sylvester Stallone.
When the forces of evil get out of hand, there is only one man to call. One who can even the score and balance the scale. He is the Stabilizer.
Don't try it, scum. I'll blow your fucking head off.
He is Special Agent Peter Goldson, and he plays for keeps. The heroin trade is a dirty business. And to clean it up, sometimes you have to dig in and start at the bottom with the rest of the filth.
You'll soon meet God. Tell him I'm doing fine here.
I heard that you had a very impressive team. Move it, guys.
The trail has led the Stabilizer to the drug empire of the Golden Triangle. And the organization that is about to learn the secret formula that may lead them to worldwide domination. But the Stabilizer is not just a fighting machine. He also has other things on his mind. So does his special partner, Sylvia Nash. And the fugitive, Greg Rainmaker. Greg Rainmaker, the twisted gang leader who always seems to be one step ahead of the game.
Let's go, it's getting worse.
Sylvia, cover me.
Follow Special Agent Peter Goldson in this non-stop action-packed adventure as he balances the scales of justice while also settling a very personal score. There is a dirty job to be done. And the man to do it is Peter Goldson.
Indonesischer Sylvester Stallone Ripoff. Unfassbar dumm. Der Bösewicht Greg Rainmaker trägt Stachelstiefel, auf denen er kaum laufen kann. Motorräder werden zum Prügeln benutzt. Der Love Interest sieht aus wie Miss Piggy und blaue Blechtonnen spielen eine wichtige Rolle in allen Actionsequenzen. Es ist nämlich so mehr oder weniger der dritte Hauptdarsteller in diesem Film oder der vierte Hauptdarsteller nach Miss Piggy, Greg Rainmaker und dem Stabilizer selber. Da stehen diese blauen Tonnen rum, die ständig benutzt werden. Und die beste Szene ist dann, als Sylvester Stallone, wie ich ihn jetzt mal hier einfach nenne, eine Tonne gegen den Kopf kriegt und nicht reagiert. Er starrt daraufhin einfach den Typen an, der ihn angegriffen hat und schlägt ihn dann nieder. Weil er so ein harten Kerl ist. Und diese Stachelstiefel sind so unglaublich albern. Captain Planet Bösewicht könnte solche Stachelstiefel anziehen, aber der wird sich damit noch besser bewegen. Ja, er hat dann diese Schuhe, wo diese Riesenstacheln drunter sind und versucht damit dann von A nach B zu kommen. Tritt dann auch mal um sich, weil muss ja auch eine Bedeutung haben, dass er diese Stiefel überhaupt trägt. Man hätte ihm auch irgendwie eine Waffe geben können, die ihn etwas majestätischer hätte wirken lassen.
Und das ist dann auch so, dass der Hauptdarsteller immer wieder so in Szene gesetzt wird, dass man deutlich die Ähnlichkeit mit Sylvester Stallone auch zu Gesicht bekommen soll. Denn es gibt dieses Poster von dem Film Die City Cobra, das ist so ein rot-schwarzer Hintergrund und davor ist dann Sylvester Stallone auch so mit Airbrush gemalt und er hat so eine total spiegelnde Sonnenbrille und so eine Knarre. Und dieses Filmplakat taucht 1:1 in diesem Film auf, allerdings dann mit diesem schlechten nachgemachten Hauptdarsteller. Problem bei dem Film war, glaube ich, dass nach einer Stunde war auch so ein bisschen die Luft raus. Dann gab es dann nur noch so Actionsequenzen. Ich glaube, dann kamen nicht mal mehr die lustigen Blechtonnen und dann war so ein bisschen die Luft raus. Aber bis dahin hat der Film einen unfassbar köstlich unterhalten. Also wenn ihr mal wirklich über einen Film lachen wollt, weil der total schlecht ist, dann empfehle ich The Stabilizer. Könnt ihr dann auch irgendwann ausmachen, verpasst auch nicht viel. Aber allein, dass diese angebliche Ähnlichkeit mit Sylvester Stallone dazu geführt hat, dass dieser Film entstanden ist. Und das ist nicht der einzige. Ich glaube, der Typ hat danach noch ein oder zwei Filme gedreht nach demselben Schema. Macht den Film auch zu so einer Art Unikum in meinen Augen. So, das war The Stabilizer. 8/10. Und jetzt die Nummer 1 meiner Liste, den es auch seit kurzer Zeit tatsächlich als offizielle deutsche DVD gibt, ist der Film Megaforce.
Megaforce. Megaforce.
Well, Commander, a perfect score.
Hey! Duke!
Megaforce.
Mother's name was Maria Alvarez Sanchez. She was the daughter of a wealthy mining family. I see you've memorized everything about it. No, I didn't have to do that.
Megaforce.
Mein Gott, was ein Film, ein Macho-Traum. 60 Männer und ihre Superfahrzeuge im Kampf gegen nette Diktatoren. Der Anführer Ace Hunter hat vor allem im Auge, immer möglichst cool rüberzukommen. Und die einzige Frau, die den Herren Paroli bieten könnte, wird einfach zurückgelassen, weil man lieber testosteronmäßig unter sich sein will. Geküsster Daumen nach oben. Das war nämlich der Signature-Move von Ace Hunter. Ne? Immer wenn der sich verabschiedet hat, hat er seinen Daumen geküsst und nach oben gereckt. Das muss man sich auch merken. Das ist so, man kennt ja diese ganzen 80er Jahre Filmplakate, wo dann da eine Explosion drauf gemalt ist und dann ist da irgendwie so ein cooles Fahrzeug, dann sind da irgendwie drei Typen in so Lederanzügen, die auf dem Motorrad davon brausen und im Vordergrund steht einer, der auch total cool aussieht. Und wenn man sich diese Filme anguckt, merkt man zwar, wo die Inspiration für diese Covermotive herkam, aber der Film an sich bietet das nicht. Bis auf diesen. Megaforce ist genauso wie sein Cover. Ich muss da immer an alte Zeichentrickserien denken, so wie Mask oder G.I. Joe oder so. Vor allem Mask, weil es da auch diese Fahrzeuge gab. In diesem Film kommen auch ziemlich viele extra für den Film angefertigte Fahrzeuge vor. Und dann gibt es so Fahrten durch so eine Wüste, wo dann, ich weiß gar nicht wie viele, 5 bis 10 Fahrzeuge nebeneinander herfahren und dann so regenbogenfarbenen Rauch hinten aus ihren Fahrzeugen kommen lassen. Und der nette Diktator ist auch so ein alter Bekannter von Ace Hunter. Die begrüßen sich dann so, dann kämpfen sie ein bisschen, aber am Ende gehen sie nochmal ein Bier trinken. Die Frau schleust sich am Anfang irgendwann ein, macht dann das ganze Training mit, was diese Truppe da vollführt, um dann aufgenommen zu werden. Und am Ende sagt sie, darf ich jetzt mitkommen? Und dann meint Ace nur so, nee, lass mal. Bleib du mal besser hier. Ein großartiger Film. Gibt's auch auf Deutsch bei YouTube. Also wenn ihr immer schon mal gedacht habt, diese 80er Jahre Filmplakate, die sehen immer toll aus, aber die Filme bieten nie das, was diese Plakate versprechen, dann müsst ihr euch diesen Film angucken, weil das da 1:1 der Fall ist. Und danach könnt ihr euch auch kleiden wie Ace Hunter, weil ich finde auch, dass silberfarbene hautenge Overalls wieder in sein sollten. Und Stirnbänder. Stirnbänder sollten auch wieder in sein. Und der Hauptdarsteller hat später bei Chaos City mit hier Michael J. Fox, das war der Bürgermeister. Er hat nachher den Bürgermeister gespielt in Chaos City. Aber da hat er keinen silberfarbenen Overall getragen. So, jetzt habe ich das auch hier abgefeiert. Ich hoffe, ich habe euch ein paar schöne Eindrücke vermitteln können und auch ein paar Filme ans Herz legen können. Vor allem, dass ihr jetzt aufspringt, euren Smart TV anschmeißt, mit dem Smartphone dann YouTube einschaltet, dann den Fernseher damit verknüpft und dann auf den Fernseher direkt streamen könnt. Ja, hier Megaforce oder Rise of the Animals oder Ginger Clown oder so. Und wünsche euch dabei viel Spaß. Und wenn ihr keinen Spaß habt, schreibt das doch bei Facebook, dass ich euch zu was verdonnert habe und ihr jetzt gerne 70 Minuten oder 80 Minuten Lebenszeit zurückhaben wollt. Ich glaube, ich habe keinen Film, der länger war, weil so schlechte Filme und ältere Filme, die sind ja auch schon mal kürzer. Heutzutage muss ja jeder Film 2,5 Tage lang sein. Ne, schlechte Entwicklung. Ja, und weil es so schön war und weil ich es versprochen habe am Anfang, kommt jetzt zum Abschluss nochmal die Günther. Ach ja, und was ich noch erwähnen wollte, dadurch, dass wir die letzte Folge verloren haben, bin ich nochmal in die Technik eingestiegen und möchte jetzt schon mal versprechen, dass wir einen ganz kleinen Quantensprung gemacht haben für die nächste Folge, weswegen wir auch ein bisschen heiß sind, neue aufzunehmen. Weil wir jetzt die Technik geändert haben und jetzt wird die Qualität noch besser. Vermutlich. Sei denn, es wird schlechter. Das wäre nicht so gut, aber das glaube ich nicht. So, und weil ich es versprochen habe, kommt jetzt nochmal die Günther. Und dann hören wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder zu zweit. Aber bis dahin wünsche ich euch noch was. Kauft euch auch mal ein leckeres Eis und guckt dazu einen schlechten Film. Werdet nicht krank wie ich. Wenn doch, kauf Brustkaramellen von Janke. Und ich muss jetzt, glaube ich, auch mal runter, weil es gibt gleich Abendessen. Und jetzt mache ich noch die neue Nachttischlampe aus. Und jetzt sitze ich im Dunkeln. Scheiße, finde ich die Tür nicht.
Lassen Sie mich durch, Sie Schnapswachtel. Ich habe einen Sitzplatz reserviert. Aus dem Weg. Mein Gott, sind Sie fett. Der Gang ist schon ohne Ihr Bein eng genug. 21G, hier sitze ich. Naja, sieht zumindest sauber aus.
Guten Tag, mein Name ist Dörfle.
Kenne ich Sie?
Nein.
Und warum quatschen Sie mich dann so dreist von der Seite an? Wollen Sie mir etwas verkaufen?
Nein. Ich wollte nur höflich sein.
Da sind Sie kolossal gescheitert. Früher hat man, wenn man zu einer Dame höflich sein wollte, ihr etwas Selbstgesticktes überreicht und ihr geziemende Poesie dargeboten und nicht einfach den eigenen Namen dahergerülpst.
Ich finde, ich habe das richtig gemacht. Und sticken kann ich nicht.
Dann haben Sie jetzt Zeit, es zu lernen. Und machen Sie sich nicht so breit. Ich möchte mein Gepäck hier abstellen.
Eigentlich legt man das Handgepäck auch in die dafür vorgesehenen Fächer über einem.
Ich werde mein edles Tier ganz bestimmt nicht in eine dieser muffigen Kisten packen, in der schon zig Taschen voller ranziger Unterwäsche deponiert wurden.
Nun ja, das ist bestimmt, haben Sie, Tier gesagt?
Natürlich, ich kann es ja schlecht daheim lassen, oder?
Sie haben da ein lebendiges Haustier drin?
Nein, ich schleppe Kadaver mit mir herum. Natürlich lebt Bonifaz.
Und um was genau handelt es sich bei Bonifaz?
Obwohl es Sie nichts angeht. Bonifaz ist ein Habicht.
Um Gottes Willen, Sie bringen einen lebendigen Raubvogel mit an Bord?
Untalentiert und schwer von Begriff. Was sind Sie von Beruf?
Ich mache in Wurst.
Also?
Oh, entschuldigen Sie. Das sage ich immer so. Ich finde, das klingt so komisch.
Ihr Sinn von Humor gehört auf ein Schafott gestellt und erschossen.
Also, anders. Ich bin Wurstfachmann. Ich besitze eine Fleischerei und entwickle und teste neue Aufschnittsorten.
Und damit verdienen Sie Geld? Früher hätte man jemanden wie Sie auf einen Schafott.
Guten Tag. Möchten Sie etwas essen?
Wieso?
Das ist ein Service der Fluggesellschaft. Sie bekommen etwas zu essen und zu trinken.
Wollen Sie mir etwas verkaufen?
Nein, die Speisen sind im Flug mit inbegriffen.
Dann können Sie nicht gut sein.
Ich nehme ein Käsesandwich.
Bringen Sie sich nicht vor, Sie ungehobelter Wurst-Heini. Ich nehme ein Soufflé.
Oh, wir haben nur Schinken- oder Käsesandwich.
Also, das ist doch wohl die Höhe.
Da müsste ich einmal im Cockpit nachfragen.
Ich glaube, die gute Frau ist noch nicht sehr oft geflogen.
Auch das noch. Anfänger.
Ich meine Sie.
Stimmt. Es ist meine erste Woche.
Ich meinte eigentlich, Ach, ist doch auch egal. Ich denke ein bisschen über Aufschnitt nach.
Was war das?
Bonifaz.
Das ist ein Käse.
Nein, ein Habicht.
Ich könnte fragen, ob wir Geflügelwurst haben.
Mädchen, Mädchen, Sie haben Ihren Kopf auch nur, damit Sie oben aus sich rausgucken können.
Wie aus einem Fenster?
Leona, Servlatwurst, Salami.
Schauen Sie, was Sie angestellt haben.
Ich? Wieso? Was habe ich denn angestellt?
Sie haben Salami gesagt.
Nein, der Herr wollte, glaube ich, ein Käsesandwich.
Danke, mir ist der Appetit vergangen.
Sie finden eine Tüte direkt unter Ihrem Sitz.
Fleischwurst, Chorizo, Baguette-Salami. Entschuldigung.
Bonifaz mag Salami.
Sie füttern den Vogel mit Pökelfleisch?
7000 Meter.
Was?
Unsere derzeitige Höhe beträgt 7000 Meter.
Sie können das arme Tier doch nicht mit Salami füttern.
Was ich meinem Bonifaz zu essen gebe, darf ich ja wohl noch selbst entscheiden. Und nur damit Sie es wissen, ich habe im Tierladen nach Habichtfutter gefragt. Die haben mich angeguckt, als würde ich Chinesisch sprechen.
Da müsste ich schnell eine Kollegin holen.
Entschuldigen Sie, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich werde Sie von nun an ignorieren. Ich habe doch gar nichts von Salami gesagt.
Ich vermute, Bonifaz muss vor die Tür. Lassen Sie mich durch. Mein Habicht muss kacken.
Sie können doch jetzt nicht einfach so auf 5000 Metern...
7000.
Auf 7000 Metern Ihr Tier rauslassen.
Ich kann und ich werde. Er kann doch wohl ein Stück neben dem Aeroplan herfliegen. Warum hätte ich mir sonst einen Habicht kaufen sollen?
Um die Fleischereiverkäufer anzukurbeln.
Sie wollen eine Fleischerei kaufen?
Ich besitze bereits eine.
Wie geht denn diese vermaledeite Tür auf?
Brühwurst, Mortadella, Bierschinken.
Flieg, Bonifaz, mein Prinz des Äthers. Breite deine Schwingen aus und dann... Oh, Bonifaz, Bonifaz!
Wohl zu dick!
Was? Bonifaz!
Nun setzen Sie sich mal wieder. Es gibt doch noch andere Tiere auf der Welt. Wie wäre es denn das nächste Mal zum Beispiel mit einer Packratte?
Ich glaube, ich nehme das Käse-Sandwich.
Oh, das tut mir leid. Das ist aus.
Sehr witzig. Ihr Gehirn gehört gemästet.
Wie wäre es mit einer Kohlrabi? Kohlrabi. Gut, also ein Tier, das gar keinen Dreck macht zu finden, ist nicht leicht. Wir haben eine große...
Gibt es das auch mit einem von diesen?
Nee.
Gibt es das mit auch...
Und ich habe mich noch gefragt, was dieser Jungspund Helmut Kohl...
Ich glaube, meine Stimme geht gerade den Bach runter.
Das zieht hier im in diesem Bereich, im im da.
Schön.
Das klang sehr repräsentativ. Kann...
Schluck auf. Scheiße, da habe ich Schluck auf. So kann man ja nicht arbeiten hier. Es gibt kein spezielles Habichtfutter. Einer meiner Kollegen hat ihn aus Spaß mit Salami-Pizza gefüttert. Die fand er ganz gut, aber daher auch bla, bla, bla.
Früher hat man, wenn man zu einer Dame höflich sein wollte, ihr etwas Selbstgesticktes überreicht und ihr gezeigt. Da sind sie kolossal gescheitert. Früher hat man, wenn man einer Dame höflich sein wollte, zu Kackewurst die Grammatik erstmal verstanden. Und ihr geziemende Poesie dargeboten. Und nicht einfach den... Drängen Sie sich nicht vor, Sie ungewobel... Hobel, bobel, bobel.
Wie verabschieden wir uns denn nochmal? Das macht doch der Herr Duda immer so gut. Zwiep, zwiep, ahoi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist der Husten zurück.